Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Einige von euch sehe ich immer wieder unter der Woche, aber es ist schon was ganz anderes, wenn man sich am Sabbat zusammen hier trifft und sieht. Wahrscheinlich weiß der eine oder andere von euch, dass ich aus einem kommunistischen Land komme. Oder zur Zeit, als ich geboren und aufgewachsen bin, war Bulgarien eher ein sozialistisch-kommunistisches Land. Und ich habe mir immer wieder dann danach die Frage gestellt, warum funktioniert einiges in diesen Ländern nicht, auch bis heute nicht. Und es gibt keine monokausale Erklärungen. Ja, es ist immer eine Antwort, die eher komplex ist. Aber als ich kleines Kind war, ich habe gerne die Gespräche der älteren Leute gelauscht und viele haben gesagt, es kann nicht sein, dass der Privatbesitz abgeschafft wird und ein Land richtig gut vorankommt. Es gab ein Sprichwort bei uns in Bulgarien, nämlich das, was mir gehört, gehört mir, das, was dir gehört, gehört uns allen. Und Spätestens bei diesem Sprichwort merkt ihr genau, wo das Problem ist. Ja? Sicherlich ist der neoliberale Kapitalismus nicht die Antwort aller Probleme. Wir haben durch Corona gesehen, dass er auch anfällig ist für viele Schwierigkeiten, vor allem wenn die Plutokratie, die Leute, die immer reicher und immer reicher werden wollen, auf Kosten der anderen sich ausbreiten und auf einmal das ganze System dominieren. Nur Kommunismus ist auch nicht die Lösung, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich möchte heute Morgen mit euch sprechen, nicht über politische Systeme, das auf keinen Fall, über ein Thema, was mich sehr beschäftigt und der Titel lautet: Bist du ein Besitzer oder bist du ein Verwalter dessen, was Gott dir gegeben hat? Bist du ein Besitzer oder bist du ein Verwalter? Und es ist schon ein Unterschied, ob jemand etwas besitzt oder ob jemand nur etwas verwaltet oder über etwas verfügt. Es gehört ihm eigentlich nicht, aber er kann zu 100% darüber verfügen. Irgendwann aber muss er Rechenschaft jemand anderem abgeben über das, was er momentan zur Verfügung hat. Besitzer oder Verwalter. Und ich werde über vier Bereiche sprechen. Die möchte ich am Anfang ankündigen. Auch mit der Empfehlung, wenn ihr später nach der Predigt eine Frage oder Anmerkung habt, gerne, könnt ihr sie gerne loswerden. Ich werde über unseren Körper sprechen. Etwas, worüber nicht so oft in der Gemeinde geredet wird, über den Körper. Ich werde über unsere Fähigkeiten reden, über die redet man eher, oder geistliche Gaben. Ich werde über die Zeit sprechen, die uns alle zur Verfügung steht. Jeder hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und zum Schluss werde ich über das Geld sprechen. Und spätestens beim Thema Geld denkt der eine oder andere, ja, es geht um Zehnten. Nein, es geht nicht um die Zehntengelder, sondern es geht einfach schlicht und ergreifend ums Geld. Ja, Geld ist nicht nur, wenn man in der Gemeinde oder in der Kirche über das Geld geredet wird, geht es nicht nur um Spenden oder Zehntengelder, sondern generell, wie ich mit meinem Geld umgehe. Ich würde gerne mit einem Text beginnen. Und der Text beantwortet die Frage, ob wir Besitzer oder Verwalter sind. Und der Text befindet sich im Psalm Kapitel 24, Vers 1. Diejenigen von euch, die eine Bibel dabei haben, können die Bibel mit mir aufschlagen. Psalm 24, Vers 1. Ein Davidspsalm. Und es steht Folgendes drin geschrieben: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Ich liebe diesen deutschen Genitiv. Das ist super. Die Erde ist des Herrn. Die Erde gehört dem Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Frage ist geklärt, oder? Wer ist der Besitzer von allem, was uns umgibt? Ich glaube, der Text ist eindeutig. Alles, was um uns herum ist, alles, was wir sehen, alles, was wir besitzen, angeblich besitzen, gehört nicht uns, es gehört dem Herrn. Und ich würde gerne mit dem Thema Körper beginnen, weil ich weiß, dass das ein sehr empfindliches Thema ist. Nicht nur für die Frauen, generell auch für die Männer. Und in einer anderen Gemeinde, als ich über dieses Thema gesprochen habe, habe ich eine Frage gestellt und ich habe gemerkt, manche Leute haben ziemlich verdutzt geguckt. Ich habe sie nur gefragt, seid ihr mit eurem Körper zufrieden? Und dann ist mir ein bisschen peinlich geworden, dass ich überhaupt die Frage gestellt habe. Und damit meine ich nicht, ob jemand sich schlank oder weniger schlank fühlt, sondern ich meine damit, fühlst du dich wohl in deiner Haut? Ja, ich rede jetzt nicht von einem Schönheitsideal, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern fühlst du dich wohl in deiner Haut? Und ich habe das heute Morgen jemandem erzählt und immer wieder, wenn jemand mich fragt, wie geht's dir, sage ich, mir fällt ein Schlaf. Momentan sind wir in einer Phase mit den zwei Jungs, wo es schwierig ist mit dem Schlaf. Ja? Meinem älteren Sohn fehlen noch 2 Backenzähne. Und da könnt ihr euch nicht vorstellen, ich kannte das Wort Backenzähne nicht, ja, was das heißt. Bis es mir, George, du lachst, aber es ist, ich wusste nicht, dass es so schwer ist, dass diese Zähne da durch den Knochen durch müssen. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist nicht einfach. Nicht einfach für das Kind, aber auch für das Umfeld. Und wenn einem ein paar Stunden Schlaf fehlen, merke ich, dass ich mich in meiner Haut nicht so wohl fühle. Es geht nicht darum, dass ich mir 10 Kilo weniger wünsche, ja, sondern es geht mir darum, dass es mir nicht so angenehm ist. Ja. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, ich muss mehr Acht geben auf Dinge, weil es fehlen mir die Stunden Schlaf und das merke ich. Warum ist dieses Thema wichtig? Warum die Bibel über unseren Körper spricht? Ganz einfach. Jetzt wird es ein bisschen kurz theologisch, weil die Bibel ein holistisches Menschenbild vertritt. Was heißt holistisch? Im Vergleich zu dem griechisch-römischen Denken der damaligen Zeit, wo die Seele wichtig war und der Körper war unwichtig, sagt die Bibel, beides ist wichtig. Die Seele, der Geist sowieso, der kommt von Gott, die sind wichtig, aber der Körper ist genauso wichtig. Und wenn du einen kranken Körper hast, das wird sich irgendwann auch auf deinen Seelenzustand auswirken. Und wenn du einen unangenehmen oder belastenden Seelenzustand seit Monaten, seit Jahren mit dir rumträgst, irgendwann wirkt sich das auch auf deinen Körper aus. Früher oder später. Paulus schreibt an die Korinther über den Körper. Und ich warne euch, die Texte sind nicht jugendfrei, weil sie eine Thematik behandeln, über die wir auch in der Gemeinde nicht so oft reden. Aber die Texte sind drin und ich werde euch ein paar vorlesen. 1. Korinther Kapitel 6. 1. Korinther Kapitel 6. Ich werde ab Vers 12 einige Texte so wahlweise vorlesen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib, aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Und Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Paulus hat hier mit einem Problem zu tun in Korinth. Es herrschten unangenehme sexuelle Verhältnisse. Stiefgeschwister haben miteinander geschlafen. Ein Mann hat mit seiner Stiefmutter Sex gehabt und so weiter und so fort. Korinth war eine Hafenstadt, und in diese Hafenstadt das Sagen hatten, die Heteras. Die Heteras sind diese Edelprostituierten, Damen, die tatsächlich nicht nur einen Einfluss auf die Männer hatten, auf der körperlichen Ebene, sie hatten auch Einfluss auf die Männer auf der politischen Ebene. So wichtig war eine Hetera. Das war keine normale Hure, sondern es war eine Frau mit politischem Einfluss, den sie erworben hat durch ihren Körper. Und Paulus redet über diese Probleme und sagt, bei euch in der Gemeinde muss anders sein. Es kann nicht sein, dass ihr euren Körper so behandelt wie die Heiden. Und was haben die Heiden darüber gedacht? Sie haben gedacht, Hauptsache deine Seele ist rein. Was du mit deinem Körper anstellst, spielt keine Rolle. Plato sagt es, dein Körper ist ein Gefängnis. Und dein wahres Leben beginnt erst dann, wenn dieses Gefängnis einmal gesprengt ist, wenn du tot bist. Solange du noch lebst, kannst du mit deinem Körper machen, was du willst. Wenn du asketisch leben möchtest, kannst du asketisch leben. Wenn du ausschweifend leben willst, kannst du auch ausschweifend leben. Und Paulus tritt nicht nur auf die Bremse, sondern er zieht hoch auch die Handbremse und sagt, Moment mal, so ist es nicht. Wir haben von Gott auch einen Körper bekommen und wir haben ein wertvolles Geschenk dadurch erhalten. Und es ist nicht unwichtig, wie wir mit unserem Körper umgehen. Ich weiß nicht, ob dich dieses Thema betrifft. Wahrscheinlich sagst du, das betrifft mich nicht. Aber es kann sein, dass an der einen oder anderen Stelle du sagst, ich möchte etwas mit meinem Körper oder in meinem Körper optimieren. Entweder geht es um gesunde Ernährung oder es geht um mehr Schlaf oder es geht um Gewohnheiten, die dir nicht gut tun. Überleg dir das. Schau dir deinen eigenen Körper an und frag dich, fühlst du dich für das Alter, in dem du momentan bist, fühlst du dich wohl in deiner eigenen Haut? Du bist nicht Besitzer über deinen Körper. Das sagt die Bibel eindeutig. Du bist nur Verwalter. Und es ist wichtig, wie du deinen Körper verwaltest. Das zweite Thema. Die Fähigkeiten und die Gaben, die wir von Gott bekommen haben. Wofür sind diese Gaben? Ich glaube, einmal habe ich darüber gepredigt, über die Wichtigkeit der geistlichen Gaben, wie wichtig es ist, dass wir unsere Fähigkeiten für die anderen, für Gott, für die Gemeinde einsetzen. Ich habe in den letzten 12 Jahren unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In der Zeit, wo viele Jugendgottesdienste in Bayern stattgefunden haben, einen großen Segen für die ganze Vereinigung, habe ich etwas beobachtet, nämlich einen sogenannten adventistischen Tourismus. Wie hat sich dieser adventistische Tourismus gezeigt? Da, wo etwas Cooles stattgefunden hat, dort sind die Leute hingepilgert. Was war das Ergebnis daraus? Dass wichtige Fähigkeiten oder Menschen mit guten Fähigkeiten ihren Gemeinden entzogen wurden. Nicht bewusst, das war nicht das Ziel der Leute, die die Jugendgottesdienste organisiert haben, überhaupt nicht. Aber das war ein Nebeneffekt, was wir beobachtet haben. Mittlerweile stehen wir vor einer noch größeren Herausforderung. Vor allem in den Zeiten von Corona, ich telefoniere manchmal mit Leuten und die sagen, ja, wenn ich zu Hause bin, kann ich mir selber meinen Prediger aussuchen. Stimmt, wenn ich heute in die Gemeinde komme, gibt es nur eine Option. Er muss sich mit mir zufriedenstellen, oder nicht? Was ist der Sinn der Gemeinschaft? Was ist der Sinn der Gemeinde? Und in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10, bringt Petrus diese Frage zutage und versucht, eine eindeutige Antwort auf die zu geben. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter, Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Die Gemeinde, liebe Geschwister, ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, was durch Konsumdenken dominiert wird, es ist eine logische Konsequenz, dass wir auch ein Konsumverhalten in der Gemeinde an den Tag legen. Wahrscheinlich machen wir es nicht bewusst. Wahrscheinlich ist es in einer Gemeinde mehr ausgeprägt als in anderen Gemeinden. Die Bibel ist aber eindeutig, wofür die Geistesgaben und die Fähigkeiten, die wir von Gott bekommen haben, da sind. Wir sind nicht Besitzer über das, was wir haben. Die Fähigkeiten, die wir von Gott bekommen haben, die gehören uns nicht, sondern sie sind dafür da, um einander zu dienen. Und dann habt ihr im Rahmen der lebendigen Gemeinde schon gemerkt, wie Leute manchmal sensibel reagieren, wenn dieser Dienst nicht so ist, wie sie sich das gerne wünschen. Und das ist verständlich. Das ist völlig verständlich. Weil egal wie konsumorientiert die Welt ist, in der wir leben, in uns innen drin ist dieses Bedürfnis und Sehnsucht nach Dienst, hoffentlich für die anderen, aber auch selber von diesem Dienst zu profitieren, angelegt. Und wir wünschen uns mehr dienen. Eine Gemeinde ist nur dann eine lebendige Gemeinde, wenn sie eine dienende Gemeinde ist. Und eine Gemeinde ist nur dann eine dienende Gemeinde, wenn jeder von uns versteht, dass seine Fähigkeiten und Gaben ihm nicht gehören. Er ist kein Besitzer darüber, sondern er ist nur ein Verwalter. Beim Thema Gaben habe ich gemerkt, die Leute versuchen sich auszureden. Sie sagen, ja, aber der Bruder oder die Schwester, die hat die und die Gaben, die habe ich nicht. Bei dem nächsten Punkt sind wir alle gleich, wenn es um die Zeit geht. Wisst ihr warum? Ganz einfach, weil jeder von uns die gleiche Zeit an Stunden zur Verfügung hat. 24 Stunden. Momentan, ich komme nochmal auf unsere Familiensituation zurück, manchmal kommt es mir vor, zu Hause, dass diese 24 Stunden bei uns zu Hause sehr komprimiert sind. Ja, die vergehen sehr schnell. Manchmal frage ich mich, wann ist die Zeit weg? Ich wollte das und jenes noch schaffen, das sagt mir meine Frau ziemlich oft. Wo ist die Zeit? Irgendwie so wie Sand zwischen den Fingern. Pfup, weg ist die. Soweit ich weiß, auf Deutsch gibt es nur ein Wort für Zeit, oder? Man sagt Zeit. Und man muss dieses Wort definieren, um zu begreifen, zu verstehen, was damit gemeint ist. In der griechischen Sprache gibt es zwei Begriffe für Zeit. Einmal Kairos und einmal Chronos. Und ich möchte mit euch jetzt einen bekannten Text vorlesen in Epheser, Kapitel 5. Die Verse 15 bis 17. Und dann möchte ich euch auch sagen, was genau im Original drin steht und warum es wichtig ist, es zu wissen. Epheser Kapitel 5, die Verse 15 bis 17. So seht nun, dauert noch, Epheser Kapitel 5, 15 bis 17. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauf die Kairos. Die Kairos aus. Denn es ist eine böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Was ist die Zeit zwischen Kairos und Chronos? Aus dem griechischen Wort Chronos ist auch das deutsche Wort Chronologie entstanden. Das heißt, wir haben mit einer Aneinanderreihung an Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre. Man hat hier eine Sanduhr, dreht sie um. In einer halben Stunde ist der Sand von dem oberen Teil in den unteren rübergewandert. Das ist Chronos. Kairos ist was anderes. Kairos bedeutet auch Zeit. Nur, das ist diese qualitative Zeit. Am 22. Februar 2011, musste kurz über das Jahr überlegen, habe ich hier in dem Voralpenland meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht. Mit einer tollen Bergkulisse. Das war richtig schön. In der Nähe von Füssen, von Neuschwanstein. Wunderschöne Kulisse im Winter, die Berge. Ich weiß nicht, wie viel Kronos wir da verbracht haben. Ich weiß nicht, wie viele Minuten, wie viele Stunden wir da waren. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Aber das war ein toller Kairos-Moment. Versteht ihr? Das war ein Moment fürs Leben. Und jedes Mal, wenn ich die Fotos sehe, und die Fotos sind ein Versuch, solche Kairos-Momente festzuhalten, sage ich mir, wow, was für eine tolle Frau. Es hat sich gelohnt. Wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Was machst du mit deiner Zeit? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Und hier möchte ich nicht die Frage so stellen, ja, minutenweise oder stundenweise oder tageweise, dass du ein Tagebuch schreibst, wenn dir das hilft, mach das, was du von 8 bis 10 am Dienstagvormittag gemacht hast. Das meine ich nicht. Sondern welche Momente gibt es in deinem Leben, wo du Gott besser kennenlernen kannst, wo du einen göttlichen Moment erlebst, wo Gott zu dir spricht. Welche Zeiten erlebst du unter der Woche, wo du qualitative Zeit mit deinen Kindern verbringst, solange sie noch Zeit mit dir verbringen wollen? Welche Zeit investierst du, solange du noch verheiratet bist und einen Partner hast, für deine Familie, für deine Freunde? Paulus sagt hier an die Epheser, die Zeit in der Regel ist böse. Die Zeit ist nicht böse, sondern wir leben in einer Welt, die nicht gut ist. Und diese Welt versucht uns genau diese Momente zu vermasseln. Und es liegt an uns, diese Momente bewusst zu suchen. Versteht ihr? Sie bewusst zu suchen, sie nicht irgendwie billig zu verkaufen oder auszutauschen für andere Aktivitäten, die wenig Sinn und wenig Bedeutung haben in unserem Leben. Wir sind nicht die Besitzer dieser Zeit. Sie ist uns geschenkt worden. Und obwohl wir alle 24 Kronos-Stunden haben, nicht jeder hat die gleiche Menge an Kairos-Momente in seinem Alltag. Und das wäre aus meiner Sicht ein Gebetsanliegen, für mich persönlich, aber auch für uns alle als Gemeinde, bewusst nach diesen Momenten, nach dieser Zeit zu suchen, um etwas zu erleben, für andere Menschen da zu sein, jemanden etwas zu schenken, was keinen materiellen Wert hat. Eine Stunde jemandem zuhören, das ist nicht viel. Aber für die Person, die dir momentan dein Leben erzählt und dein Herz vor dich da ausschüttelt, das ist die Stunde des Tages. Wer weiß, wahrscheinlich die Stunde der ganzen Woche. Über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Oder? Ja, wir sind in Deutschland. Ich habe mich gut sozialisiert, einigermaßen. Ja. Schwierig, es ist spannend. Als Student habe ich festgestellt, man kann über Sex reden, aber über Geld darf man nicht reden. Ja. Wie ist das mit dem Geld? Ich war sehr überrascht, als mir ein Freund, Soziologe, erzählt hat, dass einer der Berufe der Zukunft in Deutschland Schuldenberater ist. Ich war überrascht, das konnte ich nicht nachvollziehen. Sie haben gefragt, warum? Ich habe Soziologie studiert in Siegen, in Nordrhein-Westfalen. Und er sagte, du kannst dir nicht vorstellen, mit diesen Handyverträgen und all diese Dinge, wie junge Leute, die keine Disziplin haben, sich verschulden. Und wenn du Schuldenberater bist, da hast du ausgesorgt. Da wirst du immer eine Kundschaft haben. Ich war überrascht, konnte das erstmal nicht fassen, aber es hat sich als, jetzt durch die Praxis in den letzten 12 Jahren, als richtig erwiesen, leider. Ich glaube, wie wir mit unserem Geld umgehen, ist oft Erziehungssache. Manchmal ist es auch, hängt von den Umständen, in denen wir uns momentan befinden. Mein Vater hatte so ein Sprichwort. Er sagte, das, was ich mir nicht leisten kann, brauche ich nicht. Fand ich sehr interessant. Ja, und das ist ein Mann, der als Ingenieur gut verdient hat, muss ich sagen, sehr gut. Das, was ich mir nicht leisten kann, brauche ich nicht. Wenn ich in Osteuropa bin, die haben keine Ahnung von Kapitalismus, deswegen verschulden sie sich noch mehr, sind die großen Slogans, kauf heute, bezahle morgen. Super. Die Wirtschaft muss angekurbelt werden. Und da merke ich, dass wir in einer Welt leben, du kannst dich einfach von der Frage, wie gehe ich mit dem Geld um, nicht lösen. Sogar würde ich noch weitergehen. Die Generation, die ein bisschen älter ist als ich, die sind mittlerweile jetzt 50 plus, 10 Jahre älter als ich. Diejenigen, die in Bulgarien aufgewachsen sind, im Sozialismus und später ausgewandert sind nach Amerika, Kanada und so weiter, fast alle, die sich scheiden ließen, und das ist leider Gottes eine große Menge von denen, Adventistenkinder, in der Gemeinde aufgewachsen, fast alle, die sich scheiden ließen, haben sich scheiden lassen, weil sie mit ihren Finanzen in dem familiären Kontext nicht klargekommen sind. Manchmal war zu wenig, manchmal wussten sie nicht, was sie mit dem Geld, was sie verdienen, auf einmal anfangen können. Deswegen sagt David, hilf mir, dass ich nicht zu arm werde, sonst werde ich dich vergessen, aber auch nicht zu reich, dann kann ich deinen Namen auch nicht mehr preisen. Anscheinend geht es um Extremen, aber nicht nur um Extremen, sondern es geht darum, wie kann ich mit meinen Ressourcen wirtschaften. Und das merke ich immer, wenn ich Ehevorbereitung mache, ja, beim Thema Finanzen wird oft betretendes Schweigen. Ja, vor zwei Leute heiraten, haben wir ein gemeinsames Konto, hat jeder sein Konto, es gibt unterschiedliche Modelle und ich persönlich favorisiere kein Modell, ich favorisiere aber eine Haltung. Und diese Haltung heißt Verantwortung. Und wenn man verantwortungsbewusst mit seinen Ressourcen umgeht, und da merkt ihr, dass die Formulierung falsch ist, mit den Ressourcen, die einem Gott gegeben hat, umgeht, dann kann man leichter leben. Deswegen glaube ich, dass dieses Gaben- und Zehntensystem, was in der Bibel präsentiert ist, ist eine gute Übungsschule oder ein gutes Übungsfeld, damit der Mensch verstehen kann, dass keiner von uns Gott etwas gibt, sondern im an Beispiel der Zehnten, ich darf 100% von Gott etwas bekommen und von diesen 100% darf ich 90% für mich behalten und 10% gebe ich ihm wieder zurück. Nee, andersrum? Auch nicht. Auch die 90% gehören ihm, okay. Und das ist ganz interessant, einfach zu sehen, wie wir irgendwo einen Punkt suchen, wo etwas nur für uns bleibt. Sei es beim Thema Körper, sei es beim Thema Fähigkeiten, sei es beim Thema Zeit oder beim Thema Geld. Und ich frage mich, warum ist das so? Und ich kann euch sagen, meine Vermutung. Ich rede nur von mir, weil ich ein Mensch bin, der ungern die Kontrolle übergibt. Ich möchte gerne die Dinge selber kontrollieren. Ich möchte diese Kontrolle für mich behalten. Und es gibt immer wieder Situationen im Leben, sei es, wenn es um den Körper geht, ein Krankheitsfall oder etwas anderes, wo ich merke, ich bin auf die Hilfe Gottes angewiesen, damit ich wieder genesen kann. Sei es, dass ich in eine Gemeinde integriert werde, wo ich merke, wie wichtig es ist, gegenseitigen Dienst zu erleben, was mich bereichert. Sei es durch Momente, die mir geschenkt wurden von anderen, wo ich merke und wo ich sehe, wie wichtig es ist, nicht nur die Kronos zu beachten, sondern auch die Kairos-Situationen, die Kairos-Momente wertzuschätzen und sie als Geschenk zu betrachten. Und schließlich zu wissen, dass all das, was ich für meinen Lebensunterhalt verdienen kann, verdanke ich auch Gott. Wenn ich nicht gesund bin, wenn ich meinen Job verliere, dann verliere ich auch die Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Diese vier Bereiche haben mir geholfen zu verstehen, und nochmal zu verstehen, dass ich kein Besitzer bin. Ich bin ein Verwalter. Und je besser ich die Gaben, die ich von Gott bekommen habe, verwalte, umso größeren Segen erfahren die anderen durch mich und umso mehr bin ich selber gesegnet. Und das wünsche ich euch für die kommende Woche, für die kommenden Monate, gesegnet zu sein. In allem, was ihr tut, in allem, was ihr erlebt, gesund zu bleiben und immer eine Freude zu haben, wenn ihr etwas Gutes jemand anderem tun könnt. Aus ganzem Herzen. Weil ihr von Gott reichlich beschenkt wurdet. Nicht um etwas zu verdienen, nicht sich vor Gott zu empfehlen, sondern weil ich reichlich beschenkt wurde. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für die Zeit, die wir heute hier gemeinsam verbracht haben. Danke für dein Wort, danke für den Austausch, danke für die neuen Ideen. Und ich bitte dich jetzt, wenn du uns nach Hause entlässt und wir einen schönen, ruhigen Sabbatnachmittag verbringen, bitte sprich du zu uns und öffne du unsere Gedanken, unser Herzen für das, was du uns noch sagen möchtest. Bitte hilf uns zu verstehen, wie sehr wir von dir gesegnet sind und all das, was wir haben, gehört uns nicht, sondern wir sind nur Verwalter, hoffentlich auch treue Verwalter dessen, was du uns täglich gibst. Danke für die Zeit, danke für die Gesundheit, danke für das Geld, danke auch für die Fähigkeiten und für die Gaben, die du jedem von uns gegeben hast. Großer Gott, hilf uns, eine dienende Gemeinde zu sein, Menschen zu sein, die offen sind für die Nöte und für die Bedürfnisse der anderen. In deinem Namen. Amen. Amen.